herzlich willkommen zu Blagquadrat Episode 10. Mit mir, dem Daniel.
Und dem mal wieder in Unterhose da sitzenden Lex.
Und das wir ist sind. Nichts Neues.
Wir sind in der 10. Episode, mein
wir
liebster
sind,
Daniel.
Ja, wir sind volljährig sozusagen. Zweistellig. Oh. Ja, und ich muss mal sagen, bei aller Bescheidenheit haben wir uns wirklich ein Bein ausgerissen, um euch was Besonderes zu präsentieren für unsere kleine 10. Folge.
Aha.
Ja. Wir haben nämlich mit dem großen Kescher unterwegs seiend in USA uns mal einen richtig geilen, heißen Game Designer geschnappt und an den Ohren zum Mikro gezerrt.
Mich?
Was?
Mich?
Seit wann bist du in den USA? Designer? Du bist doch gar nicht in den USA.
Okay.
Siehst zwar so
ja,
aus.
Dann sag mal, wer denn? Hm, da ja, bin ich aber gespannt.
Ich gebe ein paar Tipps. Na gut, okay. Die Leute schummeln jetzt eh und gucken irgendwie auf den Namen der Folge oder so. Also auf jeden Fall haben wir uns zwei Jungs vom Team von Scribblenauts geschnappt. Also Fifth Cell heißt die Mannschaft und der Erfinder von dem Ganzen, der Meyer, wie er sich nennt, Jeremiah, und sein Kollege, der Marius, der interessanterweise aus München ist ursprünglich, was ich auch nicht wusste, was mich dann auch überrascht hat. Ja. Mit den beiden Kerlen hatte ich das Vergnügen zu sprechen. Wenn ich sage ich, meine ich mich. Und der Lex war wieder irgendwo.
Ja, ich war leider etwas kränkelnd. Wusste auch nicht, du hast das ja irgendwie ganz spontan an Bord gezogen. Und irgendwie habe ich an dem Tag extrem gekränkelt. Du hast mich fies versucht zu erreichen, aber ich habe irgendwie auf dem Klo gesessen und habe Graffiti in die Toilette gemacht.
Vergrätz ruhig alle Neuhörer, die wir jetzt mühsam herangelockt haben mit unserem...
Back to topic, bitte.
Ja, selbstverständlich. Also es war etwas schwierig, hat sich ein bisschen gezogen, bis das so terminlich geklappt hat. Wer jetzt mit Scribblenauts und Co. nichts anfangen kann, ein paar Worte dazu... Ja, ein paar Worte dazu, bevor wir dann die erste Hälfte von dem Interview abfahren. So halb auf Englisch, halb auf Deutsch. Die erste Hälfte ziemlich Englisch. Aber wir haben für euch extra Untertitel angeschafft. Also einfach die Untertitel lesen, während ihr das hört.
Okay.
Genau.
Ja.
Also Scribblenauts war irgendwie das erste Spiel, was irgendwie von allen großen Spieleseiten gleichzeitig Best of E3 bekommen hat. Und zu Recht, weil... sehr innovativ. Das ist dieses Spiel für Nintendo DS, wo man bis zu, glaube ich, 12.000 Begriffe einschreiben kann und damit Gegenstände generieren kann in dem Spiel und das Spiel dadurch verändern, die Rätsel dadurch lösen kann.
Mhm. Ja, ich habe mir das auch natürlich gleich besorgt. Ich habe da eigentlich, ich glaube, sogar fast zum ersten Mal von dir erfahren, tatsächlich. Nein, ich habe es in der Zeitung gelesen. Dann hast du mich aber, glaube ich, ziemlich früh darauf angesprochen. Ich fand das ein sehr interessantes Game. Ich habe das auch an meiner Verlobungsparty, die ich vorletztes Wochenende hatte, habe ich das mal rumgereicht in die ganze Crowd. Und das sind auch unter anderem viele Nichtspieler dabei gewesen, viele Frauen auch dabei gewesen, viele, die mit Konsolen, -DS schon mal gar nichts anfangen können. Und das Ding ging den ganzen Abend rum, bis der Akku leer war. Also das kam richtig, richtig gut an. Die Leute haben angefangen rum zu experimentieren, haben ja den wildesten Scheiß beschworen, also auch als ich dann irgendwie Cthulhu und den Priester irgendwie gezeigt habe, dann yeah, haben sie gleich den Teufel geholt und so weiter und so fort. Ich selbst habe es auch gespielt, ich habe es jetzt nicht durch, habe glaube ich auch für meinen Teil jetzt genug gesehen von dem Game. Ich habe ja in dieser schnelllebigen Zeit, wo die Games auf einen einprasseln, nicht wirklich viel Zeit, alles wirklich durchzuzocken, aber ich glaube, ich habe alles gesehen von Scribblenauts soweit. Sowas hat man wirklich noch nicht gesehen und es macht einen Heidenspaß, das tatsächlich zu spielen.
Okay, dann hören wir jetzt mal rein. Teil 1 von unserem Interview mit Fifth Cell, den Entwicklern von Scribblenauts. Hi guys, how about a short introduction?
Alright, I'm Jeremiah Salaska, the creative director and co-founder of Fifth Cell.
And I'm Marius Fabusch, technical director at Fifth Cell, also one of the owners.
You want to say German?
Ja, das Ganze auf Deutsch nochmal. Marius war aber technischer Direktor bei Fifth Cell und einer der Mitinhaber auch.
Thank you. I'm very glad to talk to you tonight, guys. As your last very successful idea, I must say, is already out, I bet you are already working on a new one. You might not be able to tell me much, but at least a hint maybe for us?
Well, we are going to console, so that's basically, I've been telling other people we're doing console games right now.
All right.
So yeah, we're leaving DS, not for good, not forever, but just, you know, for a little while. We always set up Visel to be a console company from the beginning, even though we did mobile and then we did DS now, but we always had it in mind to do console, so we're kind of getting there now. We're starting that. That's just beginning.
Console, right. Are we talking Nintendo here?
We'll see. We'll see.
Okay, let's leave it at that. Maya, I was wondering, what turned you into a game designer? Was it a special event like angels singing and a ray of light? Or were you maybe born a game designer?
So I dropped out of high school. And after that, like, I hung out with my friends for a while, and then I wasn't sure what I wanted to do. And then I found some amateur game development thing, because I always played games as a kid, not like really hardcore, but, you know, I like games as a kid and stuff. Yeah. And my friends were some people were doing an amateur development on a website, and I was like, wait, you can make video games? Like, I don't know, I never thought how you make video games. I thought maybe it's like a factory or, I don't know, like cars, like production line. I don't know, you know, I had no idea. And then so then I basically worked on amateur development for a while. I met up with Joe Tringali, who's the general manager of Fisel, and we started a company called Epix Interactive, and we were working on an original Xbox online RPG called Fate. You can check mm-hmm. that out sometime. Mm-hmm. And that didn't work out, and then so from there we basically made the company died, and then we spent a few years away. We always talked to each other and stuff like that, and the company was virtual. And then we basically said we wanted to do it again, so we started up Fisel, and that was in 2003. So I don't know. People always ask me, like, what did you want to be when you were a kid? And like, I didn't have anything. I was just like, I'd just be me.
That's perfect. And then, I think if you have no alternatives, you know.
Yeah. But I love creating. I love creation. So, you know, like, I studied screenwriting for a few years. So, mm-hmm. You know, I'm really into, I just love, I actually like creating video games and just creating stories and stuff more than actually like playing them, because it's just so much fun to come up with a new idea and think about it. And, you know, how would you create it? And just that's a lot of fun for me.
I can relate. Are there any specific games of old, some classic games which may have shaped you? Some old classics you still remember from time to time now?
Oh yeah, sure. Metal Gear Solid, the original one on PlayStation 1, really influenced me a lot, because it's such a cinematic game, and they just did so much amazing stuff, and it had a lot of tongue-in-cheek humor and just excellent gameplay. Like, I really loved that game. That game was awesome. Mario 64, that was just an incredible experience. That was like one of the first games that I ever truly beat, like 100%. Like, I, you know, spent time getting 120 stars on that game.
Okay.
And Counter-Strike. A lot of people think, you know, because like the games I make are very, you know, very very different than type of games like Counter-Strike. But mm-hmm. Counter-Strike, I actually played it kind of semi-pro for a while. Okay. Basically, for 6 months, yeah, I was in a clan, and we would actually go to different LAN cafes. And we'd go join tournaments for money and stuff like that. So that was a lot of fun. So I really love FPSs and stuff. And Counter-Strike kind of started me off on that. And what I liked about Counter-Strike so much is because it was so different. Like, if you look at my ideas, they're very, you know, try to be very innovative and unique. And Counter-Strike at the time was a completely different. Like, everything was, you know, deathmatch and respawning, you know, health packs and stuff like that. And just respawned. But Counter-Strike was like two teams, and you only have one life, and you buy weapons, and there's an objective, and all these things that, like, never existed before. And, like, it was one of the first real-time, like, one of the first modern warfare-style kind of games where, you know, it's like Counter-Terrorist versus Terrorist. All the other games, like Doom and Quake and Duke Nukem and all those games at those times, even Half-Life, you know, they were set in fantasy settings, mostly sci-fi settings.
You're right.
So Counter-Strike was just completely innovative all around, which I just – and that's what I really love. Like, that's why I love, you know, Mario 64 is one of the first 3D platformers ever, you know, did an amazing job. And, you know, Metal Gear Solid was a completely new experience, like, where all the games before Metal Gear Solid were more about, you know, running and gunning and just shooting people. Metal Gear Solid was like, no, let's start to do sneaking and do something completely unique. And I thought that was awesome. So So that's why those kind of games influence me, okay. Because they're so different. Marius, you want to tell people what games you love?
Well, being originally German, of course, PC games mainly. Quake, I guess, was a big influence because it was the first game where I could mod the crap out of it. It was so open to being modded on all ends that it got me really into actually making games a lot. So that was one of the big influences. And then
it's a bit surprising. You both seem to be talking about shooters a lot.
Yeah, I'm realizing it right now as we speak. It's not quite right. I guess, yeah, Monkey Island, Grim Fandango, adventure games, just two.
It would explain all the corpses and the blood in Scribblenauts, though.
Exactly. No, a lot of people think that about us. They're like, why, you know, you guys only do kid stuff, or, you know, like more, you know, E-rated stuff, or I don't know what the German rating system is over there, but, you know, whatever the equivalent is over there. And, you know, we play all kind of games. I love Call of Duty, you know, I love Warcraft, and, you know, Warcraft 3 I played a lot, and Starcraft. And so it's like, I love hardcore games too, just as much as I love, like, video games. I think there's a market for all types of video games.
Yes.
So it's just our market, like what we specifically, our motto in our company has always been that with Visceo products, you can't buy them anywhere else, so you have to buy them from Visceo. So it's like, if you want an experience like Scribblenauts, you can't get that anywhere else. You have to go to our game to play that. Whereas, like an FPS, you know, you have Halo, or, you know, Call of Duty, or Half-Life, you have all these different options. But with Scribblenauts, you don't. You have to play our game. So that's kind of how we've differentiated ourselves from the other people. Which is okay. I mean, you know, people want to make amazing FPSs, you know, they can do that too. There's nothing wrong with that. I'm not saying that's the wrong way to go. It's just that's not the way we go.
It makes me wonder if we are not up for some kind of surprise about your next game on a console.
Oh, yes. No, you'll never see us do something bit that's really general and not original. Like, everything we do is original. We don't do licensed titles. That's not to say that we won't do, you know, some huge license, like, I don't know, like Mario or something like that. But we would never do something basic. And if we did a Mario game or,
wow,
you know,
that
whatever.
Would be great.
That'd be awesome, yeah. But if that we did that, awesome. I mean, we would do our stuff, yeah, but we really just do original stuff. That's what we're about. And
if you look at our current games, I mean, the only thing that they have in common is that they're RDS games. Like, apart from that, they're all completely different lives, like a platform with drawing aspect. Lock's Quest is an asymmetric strategy game. The Scribblenauts is like completely unique, so every game is really original.
Yeah, we're a design-driven company. You know, a lot of companies are programming-driven, and there's nothing wrong with that. Again, you know, I'm not trying to badmouth companies. It's just that we're just different in that way, because a lot of companies are like, oh, we have an engine, and, you know, we're going to make a racing game, and then we're going to take that racing game and then make another racing game, and then, you know, make a sequel, and keep on iterating on that one racing engine that they've built. But, like, that's kind of programming focus, whereas we're design focus, where we're like, if it's a cool idea, we'll build the tech around it. And, you know, that's, you know, I kind of come up with ideas, and then Marius implements them. So we've been very, you know, worked very well together.
Yeah, and I love that approach, because as I've just read in a local games magazine, GameStar, one of the biggest here, all the reviews basically had in common that the editors were very disappointed.
Yeah.
Concerning innovation, all those sequels were actually rated lower than the ones in the past. So we need those innovative games. When I first read about Scribblenauts, it just blew me away. And I keep on telling everybody I meet about it, and nobody is actually believing me, so to speak. Can you actually remember when and how you came up with this great idea?
A lot of people ask me, you know, where these ideas come from, and, like, you know, where's Drawn to Life or Lux Quest or Scribblenauts and stuff like that. I definitely look at, you know, who the market leaders are and what's popular and what sells well, and kind of demographics first, and also what the platform can do. So, you know, the DS, because it has two screens, it has a touch screen, it has a mic, it has Wi-Fi, and I look at the system and say, oh, well, what's the best thing to work on? I still think the touch screen is kind of DS's biggest feature, so I was like, okay, what can we do with that? And I said, well, we did drawing already, and we did kind of Lego building blocks already, so what if we did something else? And so writing kind of came up, and that's kind of how Scribblenauts came up. And so it was more of a writing game at first, where you could write sentences and paragraphs on the bottom screen, and on the top screen they would kind of play out. So if you wrote, like, the red race car is driving through the forest, then that would kind of happen up on the top screen. But that wasn't a game. That was more of just like an interactive story almost. So, and then I had a dream about where I was stuck in these rooms, and every room had a goal to get out of the room. So like one was like, there's dirty dishes in the sink, and if you wash the dishes, then the door opens and then you get to go to the next room. And then another one was like, there's paintings hanging on a wall and one is crooked, so if you if you change the painting, then you'll be able to get to the next room. And I was like, this is a really, really cool idea, but the problem was is that you solve it once and then you're done. But so then Myers was like, well, we still have the writing idea. I really, really like that. What can you do with that? And so I kind of pushed them together and said, oh, what if you could write anything to solve puzzles? And then all of a sudden, Myers was like, yes, this is a great idea. I love it. And a lot of people at FISA were actually afraid of the idea because it's such a crazy idea. They're like, I don't think it's possible. I think it's impossible to do. And I was like, no, we could do it. And Myers was like, no, I have a tech vision. And that's what's really good about Myers is that he can come up with ideas that take my ideas and make a technical version of them, which, is no small task. So, Marius is very good at that. Which, that's why we work really well together, because, like Marius, he's a very good programmer, but he likes to think outside the box. He's very creative as well. So, he has a very artistic side to him, which I think helps him kind of visualize the ideas that I come up with.
Do you believe that the actual content of a game, like the story or the game ideas, are actually a little bit underrated? Because often you will only read about the graphics and the engine. What do you think?
Yeah, sure. I think to a small degree, I think it's also very interesting because your culture in Germany, you're very PC focused. That's the games that you guys like a lot. And so PC is extremely about graphics. Whereas like I think more in North America, it's not always about graphics so much as gameplay. And then when you look at Japan, it's even more about gameplay and less about graphics. Okay. So, but no, graphics is still a big thing. I mean, especially with the hardcore gamers, I mean, they love the graphics and stuff. With writing, writing's my thing. I love writing, and I think, if you look at Tim Schafer, it's like he built his name on just being able to make good stories that are funny and interesting. Like, his gameplay is really basic. It's just point and click. Not make fun of anything, but it's a pretty basic style of game, point and click. And then, the art was all 2D. It wasn't like, amazing 3D and something new and revolutionary. But the reason why people loved his games is because the writing was just so great, and the story was just so fun and interesting. You wanted to play more and play more. And the gameplay worked around the story. I think with concepts, like I think designers in general, they need to kind of push themselves. I mean, just like screenwriters, how, when back in the 60s with Alfred Hitchcock, how he basically pushed the director to be the big guy, and nobody in the screenwriting side actually kind of helped that out. So the screenwriters got pushed back, whereas the directors became the big stars of the show. I mean, with actual actors. And so I do think that game designers definitely need to promote themselves more. Like if you look back in the 80s and 90s, like nobody knew who Miyamoto was, like nobody, because Nintendo never promoted him. Now everybody knows, at least in the gaming world, who Miyamoto is, because they started promoting, this is the guy who created Mario, this is the guy who created Zelda. So it's definitely important for game designers and their work to get noticed. But I think with Scribblenauts, it's like the reason why we won, Best of Show awards over, on GameStop and IGN, which is, probably the two largest sites in the world.
Yes.
We beat Uncharted 2, which, has amazing graphics, for best game of show. And the reason why is, our graphics are really silly and stupid, So, and the reason why is because of the idea. Like, they just love the idea, so.
And rightly so.
Yes. So, Uncharted's still an awesome game, too. I mean, there's room for all kind of games. There's room for games that are very polished and, cinematic, and there's room for ideas that are just crazy, and different. So there's room for all of that, I think. There's no need to have every game be innovative, and there's no need for every game to be a sequel, Like, there should be both, because I definitely want to play sequels to some of my favorite video games, I want to play that. But at the same time, I also want to play new experiences, too.
I was wondering, is there some kind of epic dream project at the back of your head, something you might be always working towards to one day realize once you have the necessary budget and the opportunity?
Oh yeah, for sure. I think every game designer has that, and I have that too. You'll be seeing it eventually, not next year or anything, but we'll definitely. I'm always trying to. My ideas actually kind of change, because a lot of people, they have that one idea that they can't let go of, and I don't actually think that way. Like, my ideas are mostly, you know, I try to look ahead of the curve and say, okay, what are people doing now and what can I do that's not being done right now? So, you know, if if I have some cool idea that was 5 years ago, but I haven't been able to do it, you know, so far, then I see somebody's kind of done something similar, then I'll just be like, okay, forget that idea. You know, I'm gonna have to innovate again and kind of look at something unique down the road again. Because, you know, I don't want to follow other people's waves. You know what I mean? Like, I don't want to be like, oh, everybody's doing an FPS. And then, like, oh, I'm going to do an FPS. You know, when the FPS, like, when Doom came out and Quake came out, everybody's like, oh, my God, that's the next thing. You know, and so I'll do it. Because the second you follow that wave, you're done, right? Like, you, if you're not creating that wave and you're trying to follow the wave, you're not going to catch up with the wave. So,
yeah, and they are always maybe 1 year ahead of us because we don't know what they are developing right now,
right,
for 6 months already, or for 12 months already, maybe.
Right, exactly.
So,
so I definitely have those ideas. I want to do them, but, you know, and you'll see them. You'll definitely see them. We're getting there. So I really, like, we really want to remain independent and keep on making amazing games and just build our company up. And then just to a point where, you know, when people talk about video games, you know, they talk about Valve or Nintendo or Blizzard and Ficel. Like, that's our goal. That's what people want. And that'll take a while because just because, you know, Valve and Blizzard and Nintendo have one thing Ficel doesn't, which is insane amounts of money and time. We don't have that yet, but that's,
it's only a matter of time.
Yeah, I hope so.
Well, and I was imagining you riding down the street in your golden Rolls Royce with about 100 chicks on top. Damn it. So, das war Teil 1 von unserem Interview.
Sehr aufschlussreich.
Ja. Also ich fand es schon mal sehr interessant, was er gesagt hat, was die beide gesagt haben, was für sie die wichtigen Spiele sind, so für sie persönlich, ältere Spiele. Das fand ich sehr unterhaltsam. Eben wie auch schon gesagt, dass das hauptsächlich ja eigentlich mehr so Action-Titel waren oder gar Shooter. Mhm.
Ja, das war wirklich auch. Ja, da habe ich auch etwas verdutzt geguckt, ja.
Ja. Das hätte man jetzt ja nicht so vermutet. Ja, und was wir erfahren haben, sie wechseln zur Konsole. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt automatisch Nintendo Wii das heißt, unbedingt. Oder was meinst du?
Natal sage ich doch, wie immer Natal sage ich doch. Nein, ich fand es auch ganz lustig, Daniel, dass die, so nachdem sie dann die ganzen Shooter aufgezählt haben und du so ein bisschen, ja, okay, ihr seid also dann eher aus der Shooter-Richtung. Sie natürlich dann auch schnell ein Monkey Island hergeschossen haben und natürlich auch die klassischen Adventures, damit man auch ja nicht irgendwie als harter Ego-Shooter-Zocker dasteht.
Ja. ja, was würdest denn du vermuten, was da, was die da abziehen? Ich meine, Konsole, eine Grundbegeisterung für so doch relativ harte Spiele wie jetzt Quake oder Counter-Strike, Innovation, Sachen, die noch nie da waren. Meinst du, da kommt vielleicht so eine Ab-16-Geschichte raus?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die sind da auf dem Sektor, wir machen Spiele für Jugendliche oder sagen wir mal so für jede Altersgruppe. Ich denke, da werden die bei bleiben. Wo die sich jetzt auch relativ bedeckt gehalten haben, ist einfach, die haben zwar Konsole gesagt, aber Konsole kann ja auch die Download-Plattform sein, zum Beispiel XBLA. Und schon sind wir wieder bei einem kleinen, kompakten Titel und sprechen nicht mehr von dem Umfang eines großen AAA-Konsolenspiels. Also vielleicht ist es auch nur ein reines Download-Spiel. Die Verkaufszahlen würden ihnen recht geben.
Was ja auch nichts macht, siehe Shadow Complex.
Shadow Complex, ja.
Naja, ich meine, so ein Spiel aus dem Hause wäre ja auch zum Beispiel eher brutal verglichen mit Scribblenauts zum Beispiel.
Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass. Oh je, da lehne ich mich wieder aus dem Fenster raus. Aber wenn du sowas ab 18 machst, naja, können einem da die Innovationen fehlen? So ab 16, ab 18? Ich gehe mal damit, dass es wieder ein Spiel wird, was für alle Altersgruppen freigegeben ist. Das ist ja auch das, wo man Leute mit catcht. Also ich kann meinem Vater, egal wie innovativ, also wenn wir von meinem Vater jetzt zum Beispiel ausgehen, ich kann meinem Vater, egal wie innovativ es ist, kein Spiel zeigen, wo es irgendwie Blut spritzt oder sonst irgendwie was. Da wird er sagen, ha, okay, es ist ein Schießspiel, ein Gewaltspiel oder sowas. Als ich meinem Vater Scribblenauts gezeigt habe, da war er sofort in einer halben Stunde verschwunden mit dem Nintendo DS. Also ich denke, dass es eher was Massentaugliches wird. massentauglich im Sinne von jeder Altersgruppe. Und wenn du mich jetzt fragst, lieber Daniel, nach was es für ein Spiel wird, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es wird wieder was Geniales und wieder was Einzigartiges sein.
Jetzt mal ein Beispiel für ein Spiel, was so ein bisschen, naja, auch wegen der Grundverwandtschaft so ein bisschen nach Counter-Strike riecht oder vielleicht auch etwas nach Quake. Das wäre zum Beispiel so ein Spiel wie Portal. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ah, okay.
Wegen der Engine.
So was willst du hinaus,
wegen der Perspektive so. Und es ist, Portal zum Beispiel ist durchaus sehr innovativ und ist, wenn die Jungs so in ihrem Blut Counter-Strike und so weiter rumschwimmen haben und Metal Gear Solid und so, könnte ich mir halt vorstellen, dass sie sowas juckt, weil sie ja auch immer dauernd betonen, dass sie sich nicht wiederholen wollen.
Aber sind das nicht auch, die sind doch sehr, das ist auch ein ganz kleines Studio, wenn man von ganz kleinen sprechen kann. Meinst du, ein ganz kleines Studio, insofern es nicht expandiert, kriegt irgendwie sowas Großes gestemmt?
Ja, also ich meine, was ist schon groß heutzutage? Ich meine, wenn du Geld hast, und das werden sie jetzt, glaube ich, langsam mal haben, für die letzten zwei Titel.
Kann man von ausgehen.
Ja, ich meine, dann kaufst du dir halt deine Cry-Engine oder was, und dann hast du plötzlich schon mal sehr viel dastehen von dem Mist. Und dann tust du irgendwie 30 Leute Freelancer-mäßig anheuern. Ob das jetzt, ich denke mir mal auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Scribblenauts besonders billig war mit diesen ganzen Begriffen. Schon allein das Testing.
Ja, ganz bestimmt nicht. Aber trotzdem waren die doch im Core-Team nicht sehr viele.
Das kann ich jetzt nicht so genau beantworten.
Weißt du, was ich hinaus will, wenn du quasi von einem Shooter sprichst? Also einen Shooter kriegst du halt nicht mit 5 Mann, egal wie. Das kriegst du nicht hin.
Gut, ich weiß nicht, ob das 5 Mann sind. Aber es müssen ja auch nicht 5 Mann bleiben, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja.
Okay, genug gemutmaßt. Wir wissen es ja eh nicht. Ich glaube nicht, dass man die Jungs irgendwie vorhersehen kann. Aber ich finde, es bleibt echt spannend, weil das sind mal wirklich so Leute von dem Schlag, wie ich sie mag. Halt eben so David Cage und oder so Remedy oder was weiß ich. Oder auch ein bisschen der Krabbelpeter.
Der Krabbelpeter.
Auch wenn der schon ein bisschen so ins Senile rüberwuppt, was man jetzt wieder gehört hat von ihm. Hast du das mitgekriegt an dieser Stelle? Da war letztens ein Baby-Skandal, also nicht kein Skandal, aber ein paar Leute haben sich drüber amüsiert, dass er gesagt hat, er findet Demos scheiße.
Aha, okay, warum denn? warum findet der Onkel Peter denn Demos scheiße?
Ja, es sei sozusagen ein totale, ich kann ihn jetzt nicht richtig schön zitieren, ich glaube, er meint, es ist sozusagen ein Unding, dass alles eine Demo haben muss. Und
man zerschießt die Illusion oder was sowas in die Richtung wahrscheinlich gehend, oder?
Ich kann mir vorstellen, dass er als jemand, der wahrscheinlich so ein ganzheitliches Ding präsentieren will, das irgendwie ablehnt.
Ja, kann aber ich mir halt, vorstellen.
Ich kann mir vorstellen, wie die Kommentare aussahen. Da stand natürlich sehr viel in Richtung, ja, mit einem Demo merkt man nämlich gleich, wenn die Versprechen nicht eingehalten wurden.
ja, okay.
Er hat gesagt, warum schenken wir den Leuten nicht 45 Minuten vom Spiel umsonst?
Ja, genau.
Das ist sein Gegenvorschlag.
Ja. Wie er auch schon an der Pressekonferenz auf der GC hat verlauten lassen.
Ja.
Halte ich übrigens nichts davon. Ganz ehrlich.
Oder auch, wenn jemand dagegen ist, Sachen zu zerteilen, warum macht er dann irgendwie Fable 2 jetzt als Download?
Ja, eben. So? Darauf will ich ja hinaus. Ja, also das.
Er sagt ist immer meine Sachen, gell?
Das ist ja. So, ja. Der Onkel Peter. Aber nur mal ganz kurz so von wegen diesen großen Leuten. Hier Miyamoto und wie sie nicht alle heißen, der Grabbelpeter, der Cage, der Meier meinetwegen. Irgendwie kommt keiner aus Deutschland, oder? So, wird mal Zeit, dass irgendwie Deutschland auch so einen großen Redner oder einen großen Visionär bekommt.
Hüstel. Du meinst so eine Art Lex Luthor des Game Design?
Sowas in der Art, ja. Ich habe auch in der G letztens gelesen, da war die Zukunft der Spiele, darum ging es. Und da war dann irgendwie der finale Satz, ich weiß, dass bald sozusagen ein Jesus geboren wird des Game Designs und der wird alles umkrempeln.
Oh Gott.
Ja da habe ich mich natürlich auch wiedergefunden sofort.
Ja, vom, oh Gott.
Der Jesus des Game Designs, weißt du, und ich werde mich dann am Kreuz opfern und irgendwie, naja.
Ja, so am ein Steuerkreuz aufhängen lassen und so.
Ja, und dann werde ich wieder mit der Wiimote wird mir dann der finale Stich in die Brust verpasst und
da kannst du mal anrufen, da bin ich dabei.
Ja. Und dann singen wir alle Always Look on the Bright Side of Life, während ich da hänge. Ein
Schön,
schönes
schön.
Bild. Das,
ich sehe, der Grabbel-Toni hat dich, ich meine,
der Grabbel-Toni?
Der Grabbel-Peter hat dich schön angesteckt durch seinen Touch. Und jetzt bist du auch etwas einen Meter über dem Boden,
Sie.
Wo die guten Game Designer sich aufhalten. Apropos gute Game Designer, wir können ja nochmal in die zweite Hälfte von unserem Interview reinhören. Das ist die Stelle, wo wir dann jetzt auf Deutsch rüber schwappen. Weil der Marius interessanterweise eben aus München ist, wie ich zufällig auch. Was schon etwas skurril ist, wenn du irgendwie an der Westküste der USA irgendwo anrufst und plötzlich hast du einen München am Apparat. aber ihr werdet selber sehen.
Da hören wir mal rein.
Okay, do you want to switch to German now?
Can do, yeah.
I'll try, but I'm not very good.
You'll figure it out.
Yeah, you can speak very slowly, no problem. Or possibly Google every word. Okay, ja, Marius, wollen wir, oder?
Ja, können wir gerne machen. Kann sein, dass ich zwischendrin noch kurz rumgatze, weil ich mal zwischen den Sprachen wechseln musste, aber...
Ja, das ist schwierig, ich weiß. Ist auch für mich jetzt nicht einfach.
Ja.
Eine Frage, die ich gleich hätte für dich als Technologie-Experte sozusagen. Was hältst du denn von Projekt Natal? Ein Gimmick oder eine Chance?
Ah, sehr gute Frage. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich kann nichts dazu sagen, muss es selber ausprobieren erstmal, aber wird sehr interessant. Ich weiß nicht, ich möchte es einfach sehen. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, weil es war mit der Wii, glaube ich, genauso. Leute dachten sich mir, ja, das ist, und es ist auch gut in bestimmten Bereichen. Zum Beispiel, ich meine, Wii Tennis ist natürlich perfekt dafür, aber das ist halt, es erschließt jetzt nicht sämtliche Spielarten mit der neuen Eingabemethode. Halt bestimmte Sachen sind dafür sehr gut geeignet, andere wiederum nicht. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie Natal wird. Vielleicht wird es großartig, vielleicht wird es die neue Remote, ich weiß es nicht. Bin gespannt, sehr gespannt.
I actually understood that.
I know, you did. What was it about?
Natal, and you said that the Wii was kind of he was asking if it's a gimmick or not, and you were saying like you liked how Wii Sports with Wii Tennis was perfect for the Wii, and then Natal needs something like that.
There you go.
Yeah, I know German.
No, it's very simple. We are very simple-minded. We only have about 500 words or so. Ja, ein Münchner, der da jetzt irgendwie nach USA geht und in so einer geilen Firma mitmischt. Wie konnte das passieren?
Wie konnte das passieren? Ich wollte eigentlich, also seit ich zurückdenken kann, seit ich meine Hände an einem Computer gehabt habe, wollte ich immer, ging es mir immer mehr darum, hatte immer mehr Spaß daran, irgendwas zu kreieren, anstatt zu spielen. Ich hatte immer Spaß an Videospielen, aber hatte immer mehr Spaß daran gehabt, eigentlich irgendwas selber draus zu basteln. Habe also auch, ja... Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, irgendwas, auch egal wie klein, zu tüfteln, aber es hat sich über die ganzen Jahre hingezogen. Und dann bin ich ins Programmieren eigentlich nur gerutscht, weil man irgendwann an eine Grenze gerät, wo man eben mit anderen Tools nicht weiterkommt. Wenn man selber seine Kreativität komplett freien Lauf lassen will, dann muss man eben einfach anfangen zu programmieren. Und so bin ich zum Programmieren gekommen, habe dann aber eigentlich in München Elektrotechnik studiert. Wollte aber das war währenddessen immer weiter mit Gedanken an die Videospielindustrie und habe währenddessen Maya kennengelernt und Joe, einen weiteren aus unserer Firma. Ja, und da hat TÜVSTAR gerade angefangen. Dann haben uns online kennengelernt, bin also so reingerutscht und dann habe ich vor ein paar Jahren mich dann entschieden, dass es halt von Deutschland aus nicht mehr so weitergeht, dass ich komplett herkommen muss und jetzt bin ich hier. Ja.
Klasse. Ja. Und vermisst du München? Es ist ja gerade Oktoberfest.
Ja, Gott,
soll ich einen schönen
schon.
Gruß sagen?
Ja, meine Frau ist noch in Deutschland. In
Ach,
München, nee. Auf der Wiesen. Der so eine Brezel.
Also dann muss ich dir nichts schicken.
Na, also ich meine, so eine Brezel.
Ich würde schon so einen Maßkrug in so einen Briefumschlag tun.
Sage ich nicht nein zu. Ja, doch, ab und zu geht es mir schon ab, aber bin sehr glücklich hier. Kann mich nicht beschweren.
Wie lange bist du jetzt drüben?
Ich bin jetzt dauerhaft hier seit knapp 3 Jahren. 2,5 Jahre oder so, ja.
Und deine Frau immer noch hier?
Ja, wir besuchen uns regelmäßig. Ich komme rüber, sie kommt her. Wir sind aber schon ein Weilchen zusammen. Also die Sache ist relativ stabil, aber das ist auch nur auf mittelfristig angelegt. Sie kommt demnächst auch rüber.
Ja, das denke ich mir doch auch, das wäre besser.
Ja.
jetzt, ja, ist jetzt nicht unbedingt genau auf dich zurechtgeschnitten, die Frage, aber es würde mich trotzdem sehr interessieren, was du dazu sagst. Und zwar, was hältst du denn von so story-intensiven Spielen wie jetzt zum Beispiel Remedies Alan Wake oder Quantic Dreams Heavy Rain?
Also es ist nicht so, dass Scribblenauts zum Beispiel, da haben wir keine Story eingebaut, weil es einfach fürs Spiel nicht gepasst hätte. Ne? Aber wenn du unter anderen Spiele anschaust, zum Beispiel Drawn to Life, Next Chapter auf dem DS, für die Wii-Version war man nicht verantwortlich, weil die DS-Version kommt auch von uns und das erste Drawn to Life, da ist die Story ein großer Bestandteil eigentlich. Und Maya hat ja auch Hintergrund in Screenwriting. Von daher, also ich, es kommt immer aufs Spiel an, ob die Story da fürs Spiel passt oder nicht, aber allgemein können storybasierte Spiele sehr, sehr toll sein. Also ich kann denen viel abgewinnen, kann aber auch Spielen viel abgewinnen, die keine Story haben. Es kommt wirklich aufs Spiel an.
Ja. Ja, für mich seid ihr halt so ein bisschen so vorne, so Vorreiter, so was jetzt innovative Sachen angeht, weil wenn du, wie gesagt, wenn du so guckst, so querbeet, was machen die Leute für Spiele, da sticht halt sowas wie Scribblenauts extrem raus. Aber man auch bei den anderen, als bei Drawn to Life, da siehst du sofort, okay, da hat jemand eine geile Idee gehabt, die hat jetzt so noch keiner gehabt.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Deswegen, ich frage mich dann immer, wie sehen jetzt solche Leute wiederum die mutigen oder neuen Sachen, was die anderen Leute machen. Seid ihr da so ganz heiß drauf oder ist es euch das eigentlich wurscht und ihr spielt eher lieber was Simples? Ich weiß es halt nicht.
Wie ich glaube, wie Mara schon gesagt hat, es ist wirklich, jedes Spiel hat seinen Platz. Es gibt ja Nischen oder auch Bereiche für jede Form von Spiel. Leute haben auch verschiedene Vorlieben. Es ist halt nur leider in letzter Zeit so geworden, dass die Mehrzahl der Spiele, dass der Bereich für Innovationen immer kleiner geworden ist, weil das Risiko einfach immer höher wird für die Entwickler. Weil einfach finanziell werden die Spiele einfach immer teurer und teurer und damit wird das Risiko zur Innovation einfach viel zu hoch. Und deswegen sind die innovativen Ideen ein bisschen in den Hintergrund geraten in letzter Zeit. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Leute sagen, ja, die ganzen Sequels und Standardrezepte gefallen uns nicht mehr, wo sind die ganzen Innovationen? Aber wir haben trotzdem auch viel Spaß an wie man schon gesagt hat, also unsere Lieblingsspiele, da sehen wir auch immer gerne noch den Nachfolger dazu. Und es ist ja auch nicht so, dass man dann nicht nochmal im Kleinen verbessern kann oder was Neues erschaffen kann. Also es ist nicht so, dass wir alles verteufeln, was nicht mit Innovation zu tun hat. Wenn das Spiel highly polished ist, wie ich schon gesagt habe, einfach, wenn es wirklich perfekt ausgeführt ist, dann ist es auch immer so was einem sehr gefällt. So ist es nicht. Aber ja, für uns, wir speziell sind, wollen immer was machen, was es so in der Form noch nicht gibt.
Yeah, that's correct.
Glad you agree.
I agree.
I agree, I think.
Der Consumer hat ja am letzten Ende recht, ne? Also was der Consumer kauft, bestimmt ja, was gemacht wird irgendwo auf irgendeinem Level. Das kann zwar ein bisschen dauern, aber wenn der Standard-Shooter sich nicht mehr verkauft, dann wird den auch keiner mehr machen. Also von daher sind wir auch Scribblenauts bisher sehr erfolgreich. Das macht uns natürlich auch sehr glücklich.
Ja, das ist sehr wichtig, dass solche Titel einfach auch Erfolg haben.
Ja,
weil
ja.
Nichts hat sich mehr als irgendwie, ja, es war mutig und innovativ und genial, aber wollte leider keiner haben.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist was, was man, weil er mich vorhin gelobt, kann ich ihn auch gleich zurückloben. Auch ganz speziell ist, die Idee allein ist es noch nicht. Es muss auch wirklich vermarktbar sein. Und wenn die beiden Sachen zusammenkommen, was Maya irgendwie jedes Mal perfekt hinkriegt, ich glaube, dann kriegt man auch Innovation, die erfolgreich ist. Weil die Innovation, die keiner kaufen will, hilft keinem, weder uns noch dem Konsumenten noch der Industrie allgemein. Es muss also auch in den Markt passen. Und wenn man das vereinbaren kann, dann glaube ich, ist es immer eine gute Sache.
Okay, jetzt haben wir gesprochen über euren Wechsel zu den Konsolen und wir haben auch gesprochen über Projekt Natal. Was natürlich sich fast schon aufdrängt, ist die Frage nach dem iPhone. Was haltet ihr von dem iPhone, da mal was zu entwickeln oder auch nicht?
What do you think about the iPhone?
It's okay.
It's a great device.
Yeah, it's cool.
It's okay.
For Scribblenauts, you're saying?
Not exactly. Rather as a potential platform for you guys.
Maybe. We did mobile for a long time, so we're kind of bored and sick of mobile.
Okay.
I wouldn't do anything original on iPhone, I don't think.
Okay, let's talk to you both again. We are almost at the end of my questions. As we have quite some game design students among our listeners, do you have a special hint, maybe, for the aspiring game designer out there?
I think the number one thing is well, there's two things really. I would say is number one is don't give up, because you know it's like the barrier to entry in game design is very difficult. You know, it's like usually. I mean, I don't even know where I would be right now because, I mean, I started my own company, so I started at the top instantly. but I mean, you know, it's very difficult because usually game companies require 3 years and a couple, you know, minimum and a couple ship titles at least for a game design position, you know, even a normal one, not even a senior, but a normal. And usually junior positions that are, you know, like don't require any experience are very, very rare. So a lot of times people go into like QA or you know, some kind of testing or even programming. They'll go into programming first and then move over to game design. So I would say that like if you really believe in yourself and you're like, yes, this is what I want to do with my life, and I know I'm good deep down. I know like I have the ability, because that's how I was. Like, you know, it's like when we first started Fistcell, like I'm like, look, I know, you know, I can come up with cool ideas and stuff like that. But just because, you know, we're not doing it right away, it doesn't mean that's not going to happen. You know, so you just got to kind of believe in yourself, even when people don't believe in you. And you know, just, and even if you fail, because you'll fail. I mean, my first company failed, so it's like, you know, you're definitely going to fail mm-hmm. along the way, but just keep on trying again and again. And you know, you'll definitely get there. You'll definitely get where you need to get. That's really the bottom line. There's nothing, because game design is very hard to teach game design. It's very hard to quantify game design and say, okay, you know, on this side, because, you know, it's half science, half art, right? It's like the science part is, you know, looking at demographics and stuff like that. And the art part is, you know, okay, you see that, you know, Halo sells and stuff like that, but how are you going to make your own version that's completely different and still gets that market? And, you know, how are you going to come up with a really cool idea that people like? You know, so it's like it's half art. Like, there's just nobody can teach that. It's just cool ideas are cool ideas. So, you know, just believe in yourself and do it.
Okay, before you guys settled on the idea of Scribblenauts, how many game ideas did you dismiss? Just a rough number, maybe.
I would say, I mean, 10 to 20. Usually between, okay. For every game Fistcell does, I would say 10 to 20 ideas I come up with that we don't do.
Do you prototype them or
no? Just... Usually on paper only. Sometimes it's like a sentence on a paper, like, oh, this is a really interesting direction. And then I say, I don't really like it. And then other times it's, you know, 20 pages of, oh, this is really cool. And we actually get art for it and stuff. And then we don't really like it. So.
You could sell them. Because your dismissed ideas should be about as good as the best ideas of the other guys.
Myers throw away ideas.
Someday maybe that'd be a cool idea. I don't, you know, some of the ideas are still really cool, so I maybe want to do them sometime.
Okay, keep them.
that's a good idea though.
Okay, thanks to both of you for talking to my little humble podcast. It was a big honor.
Well, thanks. It's really fun. It was really fun doing this. I had a lot of fun.
And as everybody is talking about Scribblenauts, I hope it will be the big success you deserve.
Yeah, thanks. I really appreciate that. You seem like a really cool guy. So,
thanks a lot.
Yeah. Vielen Dank.
Bye, bye.
So, das war jetzt Teil 2 von unserem Interview. Ja, das war doch ziemlich geil, oder? Was sagst du?
Ja, war relativ aufschlussreich. Wäre gern dabei gewesen. Ich wiederhole mich, ja. Aber Daniel, jetzt wo du auch quasi live das auch nochmal gehört hast, ja, was ist denn so deine Essenz, dein Fazit von dem Ganzen? Findest du die gut? Findest du die scheiße? Was nimmst du mit jetzt aus dem Interview für dein Leben? Was willst du besser machen? Ja, lass mal hören.
Ja, das sind halt so Leute, die ich bewundere. So große Namen, so wie der Jeremiah von Fistcell oder auch der Lex. So, das sind so die große Game Designer, in Stein gehauen, mit Gold besprüht. Nein, ich mag Leute, die Ideen haben, wo dann nicht 20 andere Leute die Ideen wegstreichen, bis am Ende irgendwie so ein Konsens-Shooter rauskommt, der im Schlamm spielt, im Zweiten Weltkrieg, wo man auf Leute schießt. Gain.
Never let a marketing guy make game design decisions.
Nein, besser gesagt, never let a marketing guy have a creative idea.
Ja, yeah, so rum, genau, so rum. Ja, das haben die sich sicherlich nicht sagen lassen, da. Das stimmt.
Es ist genau das. solche Leute müssen wir uns echt aufheben und solche Spiele müssen auch gekauft werden. Auch wenn jetzt, und das möchte ich bitte nicht mit Fifth Cell irgendwie in Verbindung bringen, auch wenn das Spiel jetzt vielleicht mal nicht funktioniert, so, das ist jetzt vielleicht wieder mehr was für ein Grabbelpeter. Man sollte Produkte unterstützen, die eine geile Idee haben, wo jemand einen Traum gelebt hat, was ja übrigens hier auch wörtlich zu nehmen war, hast du ja gehört, er wurde von einem Traum inspiriert.
Sie.
Entschuldigung. Solche Sachen sollte man unterstützen. Man sollte sich wirklich überlegen, brauche ich noch ein Madden? Brauche ich irgendwie noch ein FIFA? Muss ich das jedes Jahr unterstützen mit meinem Geld?
Ja. Yeah. Oh, Daniel, du hast so recht. Weiter den Aufruf.
Weiter. Ja, und generell, ich denke mal, es gibt nur eine Handvoll Leute auf der ganzen Welt, wo man sich denkt, wenn der wieder ein Spiel macht, das kaufe ich. Und ich finde, so Leute, da brauchen wir mehr von. Wirklich so Lichtgestalten des Game Designs. So wie man vielleicht auch im Film sofort weiß. Also es mag es Leute geben, die sagen, es kommt ein neuer Tarantino-Film, den gucke ich. Oder was weiß ich. Im Filmbereich gibt es da ganz viel. Oder das neue Buch von XY, das kaufe ich mir blind. Oder die neue CD von XY, die von jetzt bei mir zum Beispiel neue CD von Muse vorbestellt, sobald ich gehört habe, dass es eine gibt. Weil ich weiß, ich werde es lieben.
Mhm. Oder wie Filme von Uwe Boll zum Beispiel.
Ja,
die
genau.
Kann man ja auch.
Wirklich. Also wirklich, also hey, meine Uwe Boll-Wand, alles Limited Edition, möchte ich nicht missen. Schöne Grüße übrigens, ich bin mit dem Herrn im Kontakt. Sehr nett.
Ja, darf ich? Willst du kurz eine Anekdote zu Uwe Boll hören?
Okay, schieß los. Putz
dir dabei die Nase. Und zwar ist es so, jetzt kann man natürlich Uwe Boll finde gut oder nicht gut finden, oder grottig oder wie auch immer finden. Ich finde Uwe Boll eher albern. Auch ich gucke mir seine Filme in der Regel nicht an, außer es ist jetzt irgendwie wirklich eine Lizenz, wo ich das Spiel geliebt habe. Dann gucke ich mir dann, wie sehr er es versaut hat. Das letzte Mal war es jetzt zum Beispiel bei Portal. Und da hat er bei mir einfach einen Stein ins Brett gekriegt. Also da hat er was gerobbt, das war einfach, weiß ich nicht, da hat er echt fies gepunktet. Und zwar im Film Portal spielt er sich selbst, ist im Interview in einem Vergnügungspark und spielt dort sich selbst. Ich glaube, der hat sogar auch eine Lederhose an und spricht ganz frei heraus, ja, ich habe halt die Kohle, ich setze halt die Spiele um und ja, ist mir eigentlich relativ egal, weil ich kriege ja die Kohle. Das sagt er so ganz frei raus. Und das ist schon mal Punkt 1 für ihn. Punkt 2 ist das dann, dass ein als Penis verkleideter Typ auf einmal seine Eichel abnimmt und da ist dann der Game Designer von Portal drunter und der schreit dann raus, ich bin der Game Designer von Portal, du hast Portal vernichtet, springt auf den Uwe Boll drauf, prügelt ihm die Scheiße aus dem Kopf raus und ich glaube, er schießt ihm sogar dann auch noch in den Kopf. So, und das ist sowas, da muss ich dem Uwe Boll einfach sagen, ja, da kriegst du meine Anerkennung dafür. Also wenn du dich so hinstellst in deinem eigenen Film, die x-te schlechte Umsetzung, wobei Portal vielleicht noch die beste Umsetzung von all seinen Filmen ist, da kriegt er von mir, da ziehe ich meinen Hut vor ihm.
Also, der Mann kriegt noch mehr Punkte. Hast du die Geschichte, ist nicht mehr ganz neu, aber wenn wir schon vom Uwe Boll reden, hast du die Geschichte mitbekommen mit der Herausforderung?
Muss
mal anzuteasern. Ich erzähl's mal kurz, wer es noch nicht kennt, falls es dir mittendrin einfällt, bereue. Aber jetzt fange ich schon an und dann kannst du mich nicht stoppen. Ich habe hier den Mute-Button. Und zwar, der Mann ist in sich gesehen eigentlich relativ cool, weil der hat irgendwie angefangen, Schauspieler zu bashen. Gab es so kleine Skandale. Da hat er gesagt, ja, meine Filme sind halt viel geiler als irgendwie der neueste George Clooney-Scheißdreck. Und dann gab es so ein bisschen milde Wellen, so milde Presse-Skandalwellen. Und irgendwo wurde er mal wieder verrissen danach dann. Und dann hat er die Leute halt zu einem Boxkampf herausgefordert.
Stimmt.
Gell?
Stimmt.
Dann hat er gesagt, ja, okay, pass mal auf, Jungs, ihr verreißt meine Filme. Kommt her und ich hau euch eins aufs Maul. Und dann hat er irgendwie 5 Leute in Las Vegas geboxt und sie alle umgehauen.
Ja.
Das fand ich sehr
geil. Ist auch cool. Ja, also wenn man da mal so ein bisschen unter die Oberfläche schaut, also als Typ ist der, glaube ich, echt cool. So, sage ich einfach mal. Filme sind eher albern, der Typ ist aber irgendwie cool.
Okay.
Definitiv.
Ich ziehe hier mal die Bremse. Warum wir darüber reden, war keine Ahnung, war, dass wir mehr Game Designer brauchen, wo wir sagen, ich lese den Namen, da ist bestimmt was Gutes drin, dass wir mehr Spiele brauchen, wo die Idee, die am Anfang da stand, nicht so wegpoliert wird, bis nichts mehr übrig bleibt, weil alle darauf achten, was sagt irgendwie, was sagt die Presse, was sagt der, gefällt das allen, kann die Oma auch diesen blutigen Shooters zocken oder schrecken wir die Oma ab, wenn wir da Köpfe platzen lassen. Also ich will halt mehr Alleingänge von künstlerischen Leuten, sowas wie ja, zum Beispiel Jonathan Blow, weißt du, so Braid. Wenn der ein neues Spiel macht, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Das interessiert mich auf jeden Fall, was der da macht. Ja. Er hat ja schon was angekündigt. So Leute möchte ich mehr haben. Und deswegen dass ich diese Chance hatte, diese coolen Jungs zu interviewen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das noch ausbauen können. Jetzt werden wir hier mal wirklich hier arrogant in unserer doch 10. Episode. Ich meine, 10 Folgen ist ja wohl der Hammer, oder?
Hallo,
der
hat schon 10 Folgen. Bitte? Ja, also komm.
Ja, hier, Star Wars hat vielleicht, so, sagen wir mal, wenn es hochkommt, 6
Folgen. Wenn es hochkommt, 6, ja. Wenn du die Ewoks dazu nimmst, bleibt es auch nur bei 8.
Die also Ewoks. Bitte. Die Ewoks.
Ja. Die. Ja, gut, Houdini. Nee, das waren ja die scheiß Javas. Ich habe aber noch. Also so von wegen Alleingängen von großen Designern. Das kann aber auch irgendwann nach hinten losgehen. Siehe Grabbelpeter, ja, wie gesagt, der sich selbst in den Olymp schon auch sieht. Siehe jetzt aber auch zum Beispiel Zelda. Ich finde, Zelda kann langsam mal echt eine kleine Grundüberholung, oder wie man das nennt, mal für sich einstreichen. Weil gut, klar, die Elemente funktionieren alle miteinander, aber es stinkt mir langsam, ehrlich. Diese blöde, verhurte Depp-Jones-Prinzessin Zelda da zum x-ten Mal aus Ganondorf und mit dem Bumerang und sowas. Das sind zwar alles Elemente, die funktionieren, nur mir geht es langsam auf den Sack. Also Zelda ist für mich so das Beispiel, ich will jetzt mal langsam was Neues. Es kann nicht sein, dass irgendwie da ein Concept-Art-Bild irgendwie auf der E3 gezeigt wird und irgendwie die ganze Welt, wow, ein Concept-Art-Bild und irgendwie alle, yeah, neues Zelda. Und ich weiß nicht, also wenn ich irgendwann mal so weit bin, einen Kackstreifen zu veröffentlichen von mir und die Welt schreit, juhu, dann, naja gut, dann habe ich es persönlich zwar geschafft.
Das ist echt toll, ja, da würde ich auch kaufen, aber pass mal auf, das ist nämlich genau das, was wir sagen, das ist halt quasi jetzt schon eine Industrie, das ist jetzt eine Serie, das ist irgendwie garantierte X-Verkaufszahlen und Vorsicht, Vorsicht, wir müssen respektvoll sein gegenüber dem Originalmaterial. Ach, lass uns lieber nicht so viel ändern. Wir haben dieses Rezept gefunden, das funktioniert wunderbar und nicht damit rummessen, wenn es das so, weißt du, deswegen, ich glaube, Fortsetzungen haben generell ein Problem.
Ja, aber Daniel, nochmal, also ich glaube, nehmen wir mal ein Super Mario. Hätte ein Super Mario nicht den Background, den Super Mario hat, und es würde heute ein Super Mario rauskommen, dann würde das ja sicherlich ein sehr gutes Jump'n'Run sein, aber niemand würde das hypen und kaufen und rennen und ich weiß nicht, also sich so sehr auf alten Sachen ausruhen.
Ja, ich sage ja nicht, dass es gut ist. Ich prangere das an. Also ich meine, sowas wie zum Beispiel.
Aber da sind wir ja, sorry nochmal bitte, aber da sind wir ja eigentlich grob gesehen bei demselben, was Viva FIFA 9, 8, 10, x-tausend auch macht. Und zwar eine Neuauflage des alten Spielprinzips mit, weiß ich nicht, neuen Spielern und irgendwie, keine Ahnung, im Vierspielermodus. So, Also ich meine, das zieht, das bleibt ja nicht nur bei FIFA. Gut, jetzt kannst du natürlich ein dahergeramschtes FIFA nicht mit einem neuen Mario vergleichen, aber das geht grundsätzlich in dieselbe Richtung. So, ja, wir ruhen uns auf dem aus, was wir haben und naja.
Es gibt halt Leute, die sehen das jetzt wirklich, ich denke mal, umso mehr du auf der Seite bist der Produktion und dann vielleicht noch Marketing, PR und so weiter, umso abstrakter wird ein Computerspiel. Ich glaube, die sehen das dann nicht immer so leidenschaftlich, jugendlich, wie wir das jetzt vielleicht an dieser Stelle gerade betrachten. Die sehen halt, okay, ich habe hier so und so viele Angestellte, die muss ich irgendwie halten und die Firma muss Plus machen und die Leute sagen mir, die Market Research sagt mir, die Leute wollen ein neues Zelda, unbedingt, wir brauchen ein Produkt, wir brauchen dieses Produkt, das müssen wir so und so vermarkten. Ich meine, das ist schon okay. Ich würde jetzt auch nicht mich hinstellen und sagen, Leute, das ist die größte Scheiße, weil es muss immer beides geben. Es gibt kein und Entertainment-Zweig, wo es nur goldene Eier gibt. Meistens ins Hühnerhaufen. Aber es muss wirklich beides geben. Es muss Schundliteratur geben, weil manche Leute wollen jetzt nichts Anstrengendes lesen oder manchmal will ich vielleicht auch irgendwie eine Porno-Zeitung lesen. Nein, will ich nicht.
Bitte.
Ja, es muss halt alles geben. Und genauso muss es auch ein leichtes Computerspiel gehen. Momentan spiele ich zum Beispiel 3 Spiele, das ist auch eine ganz gute Überleitung. Ich spiele also Mass Effect gerade fertig gespielt. Lechts, lechts.
Oh, durch.
Sabba, sabba. Ja, trief, trief, sabba, sabba. Mass Effect 2 blind vorbestellt. Ich hoffe, es ist schon irgendwo auf Amazon. Dann gerade kurz mit Risen angefangen, kann ich noch nicht viel zu sagen. Wolverine. Bin ich so semi-halb mittendrin. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr geil. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Irgendwie, keine Ahnung, ich schlag mich schon wieder mit lauter Leuten, weil ich auf den ersten Blick mit Batman nicht so klar kam. Aber ich werde dem auf jeden Fall noch einen zweiten Blick oder einen vierten Blick hinterherwerfen.
Solltest du, mein lieber Daniel, nach der Demo urteilen.
Ja,
gut. Da hat er doch rechte Peter.
Ja?
Da hat er wieder rechte Peter.
Da habe ich übrigens jetzt gleich zu dem Thema, das tue ich mal kurz nach hinten schieben. Und das letzte Spiel, was ich noch gerade spiele, ist Bubble Bobble Neo. Fand ich sehr schön.
Da kann man ja nichts falsch machen bei Bubble Bobble.
Ja, ich weiß, es ist total albern, so Leuten dann Geld zu geben, die halt ein Spiel nehmen von sonst wann.
Ja.
Irgendwie sogar irgendwie noch Bugs einbauen, lustig. Aber hey, das war jetzt echt wieder richtig lustig, weil das ist ja wieder mein persönlicher heiliger Gral. Zwei Spieler Koop. So eine aussterbende Kunst irgendwie. Wie finde ich nämlich das Internet und LAN-Partys in gewissermaßen auch so irgendwie dieses alte, gepflegte Wohnzimmerzocken so immer mehr vernichtet haben. Das,
absolut.
So war es noch früher. Da konnte man noch richtig zu zweit im Team zusammen so wirklich was reißen.
Da habe ich, das würde unter meine Rubrik fallen an Games, die ich kurz präsentieren möchte nochmal.
Gerne.
Bist du durch mit deinen Games? Weil sonst.
Ich bin durch.
Nehme ich mal einen tiefen Atemzug und ich habe 2 Spiele für euch heute. Das eine ist Wet, das ich mir angeguckt habe.
Oh, das hat dir bestimmt gefallen, oder?
Ja, ich fange mal mit Wet an.
Gutes gehört.
Ja, hast du ehrlich?
Nein.
Also es hat so eine Metacritic von irgendwas um die 80 rumbekommen.
Okay, das ist ja doch relativ gut.
Ja, das ist ja relativ gut. Ich persönlich würde dem eine sehr viel niedrigere Zahl geben. Ich sag kurz, was Wet ist. Wet ist mal wieder eine sexy Alte, die man spielt. Ist jetzt nicht zu sexy, hat halt dicke Möpse, die sind aber bedeckt. So eine Figur ungefähr wie die Lara Croft, die erste Sexfantasie im virtuellen Outfit von mir damals. Danke übrigens, Eidos, für diese vielen schönen Masturbationsmomente. so in die Richtung geht die. Die ist sehr actionreich, das heißt irgendwie egal, welche Taste du drückst, die macht irgendwie einen styligen Move und schießt halt da rum. Du hast keinen Ladebalken für deine Bullet Time. Bullet Time ist quasi, du schießt in Echtzeit, alles andere bewegt sich aber langsamer. Das heißt, du kannst das immer benutzen, ist daher auch ein bisschen imbar. Kommt daher in einem Look, in diesem Grindhouse-Look, ja, sagt dir was wahrscheinlich, Daniel, sicherlich, du bist ja auch involviert. Aber dieser Grindhouse-Look ist meiner Meinung nach auch dann nicht cool umgesetzt. Also ganz nett fand ich die Idee zum Beispiel, anstatt das Rot-Einfärben des Bildschirms, wenn man quasi hart am Verrecken ist, haben die da so quasi so ein bisschen wie, als ob der Film rissig wird, ja. Nur das ist nicht gut umgesetzt. Das sieht halt eher aus wie ein Grafikfehler, als wie so ein Film, der langsam rissig wird. Genauso ist dann auch die Idee eigentlich ganz nett, dass wenn du stirbst, dass das Bild dann reißt und dann so ne, diese Fehlermeldung irgendwie 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4 und so kommt. Das ist aber auch nicht wiederum gut umgesetzt, weil du hast eine kleine Ladepause zwischen ich sterbe, dem Bildschirm tot und eben dieser Screen kommt. Und meiner Meinung nach müsste dann sowas flüssig kommen. Also es müsste aus dem Spiel direkt herauskommen, müsste dann das Bildmaterial reißen. Hm. Und das tut es nicht. Und es ist dann so relativ abgehackt.
Und sonst?
Ja, nochmal eine Sache noch dazu. Außerdem hat man generell auch noch einen Lebensbalken. Und ich finde, wenn man einen Lebensbalken hat, braucht man nicht dieses, der Bildschirm verfärbt sich. Das ist so irgendwie entweder oder. Entweder ich habe einen Lebensbalken oder ich habe keinen Lebensbalken und dafür kriege ich das so optisch angezeigt. Egal. Sonst hat es mich sehr an Stranglehold erinnert. Ich weiß nicht, ob man das kennt, dieses John-Woo-Spiel, wo man da so auch rumballert und eigentlich alles kaputt macht. Ich würde es eigentlich mit Stranglehold vergleichen und auch dabei schon belassen. Gut, jetzt hast du noch ein Schwert irgendwie zusätzlich, aber irgendwie hat mich das Spiel nicht geturnt. Ich bin jetzt auch irgendwie in der ersten Stunde erst Spielzeit, aber ich glaube, ich will auch gar nicht mehr. Also geschlossene kleine Räume, da kommen immer Gegner rein, man ballert die ab, relativ spektakulär, wenn man es drauf hat. Aber das war es dann auch schon. Und irgendwie hat mich Stranglehold damals auch nicht von den Socken gerissen.
Ja, muss nicht alles mögen.
Ja.
Und was spielst du noch?
Was spiele ich noch? Da gehe ich wieder etwas in die Retro-Ecke. Da habe ich wieder richtig meinen Spaß gehabt. Und das passt auch zum Thema, wo sind denn die guten Koop-Spiele, die man zusammen auf einem Bildschirm spielen kann. Und ich habe jetzt letztes Wochenende auch Hunter gespielt für die alte Xbox. Wer es kennt, ich weiß nicht, sag's dir was? Du warst noch nicht so wirklich mit an Bord bei der Xbox, oder?
Ich hatte die Xbox 1 leider nicht, nein.
Okay. Dann dazu nur ganz kurz, das ist ein Zombie-Spiel. Du kannst bis zu 4 Playern auf einem Bildschirm, also auch nicht Splitscreen, sondern auf einem Bildschirm, was ich ja großartig finde. Ich liebe Spiele, wo man nicht im Splitscreen ist. Und da kannst du dir dann 4 Charaktere aussuchen. Der Richter, der Rächer, der Erlöser. Und also die haben richtig coole Action-Namen. Und dann hat jeder eine Nahkampfwaffe und eine Fernkampfwaffe. Und da metzelst du durch Zombie-Horden durch. Und was hatten wir unseren Spaß gehabt? Echt zu viert bin ich noch losgezogen, habe nochmal neue Controller gekauft, weil meine kaputt sind. Und da hatten wir einen so schönen Zombie-Metzelabend mit Schreien, mit Rücken an Rücken und in die Ecke gedrängt von Zombies. War großartig, war tierisch geiles Spielerlebnis. Wer es noch nicht kennt und eine alte Xbox zu Hause rumfliegen hat, Hunter. Und auch den Nachfolger Hunter The Reckoning möchte ich hier mal kurz promoten, wobei ich persönlich den ersten Teil von der Stimmung und vom Gameplay ein bisschen besser fand.
Okay.
Ja, meine beiden Games für diesen Podcast.
Alles klar.
Jo.
Ja, wir hatten eben noch das Thema Demo. Das könnten wir auch mal kurz diskutieren, aber wir haben jetzt natürlich schon eine sehr lange Folge und wir haben auch schon alle verloren, die weggeschaltet haben, nachdem irgendwie Jeremiah den Mund zugemacht hat. Macht ja nichts. Also jetzt für so die harten Jungs, die noch keine abbekommen haben, so die 3 Uhr früh Fraktion.
Die No-Life-Jungs, ja.
Genau, die Keksaufsammler, die sind bei uns willkommen und die kriegen jetzt hier auch noch ihr Fett weg. Nee, kurze Idee und zwar Idee Demo. Peter Molyneux, Krabbelpeter, sagt Demo Kacke. Warum könnte man denn nicht, wenn man so viel Geld hat, wie verschiedene Leute, sich überlegen, dass man die Demo extrem überstylt und damit irgendwie so Augenbrauen hebt, reihum. Also weißt schon, es wäre doch eine ziemlich geile Idee, eine Demo zu machen, die in sich ein kleines Kunstwerk ist, sodass die Leute sagen, das ist mal eine geile Demo, die musst du dir mal anschauen. So, da würde man noch mit etwas mehr Geld, also wenn man so sagt, man tut so Minigame-mäßige Kohle zur Seite, nur für die Demo. Das ist dann kein unbefriedigender Ausschnitt von irgendwas und irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes, sondern halt vielleicht irgendwie mit so einer kleinen extra Storyline, die es nur in der Demo gibt, die einen so mitten reinschmeißt und irgendwie, oder vielleicht noch so ein bisschen selbst reflektieren, so dass so ähnlich wie bei Fahrenheit, wo dann der David Cage selber erscheint und sagt, ja, hier, das ist mein Spiel, so geht das Spiel, so Tutorial-mäßig, so quasi vielleicht ein Prequel zum Spiel oder...
Ja, finde ich eine gute Idee. Ich überlege gerade, ob das jemand schon gemacht hat. Ich glaube aber nicht. Und, lieber Daniel, da kommt dann natürlich dann das Wirtschaftliche dazu. Das ist natürlich dann halt auch wieder Zeitaufwand und Kostenaufwand und da müssen wieder Leute sich extra hinsetzen und nur für diese Demo quasi und so.
Aber ist das nicht auch Promotion? Wenn du jetzt gerade gesagt hast, dir fällt spontan keiner ein, der es gemacht hat, ist doch genial, das ist doch total Zusatzpromotion. Jede Zeitung berichtet drüber, so hey, da hat einer was Besonderes gemacht. Und ich glaube, 2009 ist auch anders als 1999. 1999 übrigens für alle, die es nicht wissen, das ist die Zeit, zu der sich in den Köpfen der ganzen Entscheider und Buchhalter die Spieleindustrie momentan aufhält. Also ich denke mal, wenn du da so die Leute fragst, die irgendwie Geld haben und entscheiden und überlegen, was sie machen. Die wissen ungefähr, wie Tetris aussieht, wahrscheinlich. Ich denke mal, heutzutage ist die Demo wesentlich wichtiger geworden als je zuvor. Wir haben jetzt Heft-DVDs in Deutschland, wo es noch PCs gibt, und im anderen PCs wurden ja abgeschafft außerhalb von Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Bei der Xbox zum Beispiel ist Demo Pflicht. So, ja. Halbpflicht. Also bei der Xbox Live Arcade zum Beispiel Pflicht. Das heißt, ich spiele jetzt Demos viel mehr als jemals zuvor. Ich war nie so einer, der sich irgendwie, Gott, weißt du, du kriegst da deine Zeitung geschickt, Powerplay damals, da war noch sowas noch nicht dabei oder so, aber jetzt GameStar oder so, da sind jetzt irgendwie zwei DVDs drauf mit irgendeinem Menü. Da muss ich erstmal irgendwas installieren. Also, das habe ich nie gemacht, das hat mich jetzt nie so gekickt irgendwie, dass ich ja. Ich habe mir immer gedacht, so ähnlich wie Grabbelpeter, mein großer Held übrigens, ich habe mir immer gedacht, ach, da warte ich doch, bis ich den gesamten Genuss habe und so. Aber jetzt mit der Xbox, da poppt dann ab, diese Woche neu, Demo von so und so. Oh, geil. Klick.
Ja. Darf ich zum Thema Demo was loswerden?
Bitte.
Daniel, es ist die Brutal Legend Demo draußen.
Ja, ich habe es gesehen.
Auf dem Marktplatz. Hast du schon gespielt?
Nee, ich glaube, es ist natürlich wieder mal nur für Gold-Members. Da ich keine Freunde habe, wie wir schon established haben, brauche ich das nicht. Was ich irgendwie ziemlich
ist wunderschön.
Ja, ich denke es mir, aber ich finde, das ist ein ziemlichen Scheiß. Da, weißt du, der Xbox geht her und sagt, also gegenüber der PlayStation machen wir unseren Multiplayer-Teil und sonst auch nichts, nur den Multiplayer-Teil kostenpflichtig. Also, Leute, wenn ihr Multiplayer spielen wollt, müsst ihr 5 Euro zahlen. So.
Okay. 6, glaube ich.
6 Euro zahlen, okay, gut. Warum mache ich dann von Singleplayer-Spielen Demos, die ich nur nutzen kann, wenn ich mir den Multiplayer-Teil der Xbox gekauft habe? Wo macht das Sinn?
Mhm.
Die verarschen mich. Das war letzte Woche schon, da gab es, ich glaube, was weiß ich, Need for Speed Shift oder so, nur für Gold-Members, und es ist jetzt andauernd so.
Das ist natürlich das Anteasen halt, dass du dir halt Goldmitgliedschaft kaufst.
Warum?
Dazu brauche ich die? Naja, damit Microsoft nicht verarmt.
Ja.
Und nicht Arbeitsplätze in die dritte Welt verlagern muss.
Ich habe gehört, die Kohle für Gold-Membership ist dafür da, diese ganzen Server zu bezahlen, für das ganze Multiplayer. Die brauche ich doch nicht, um Brutal Legend Demo zu spielen, oder? Ja.
Darf ich da gleich mal einen Insider-Tipp geben, was ich jetzt nämlich gemacht habe? Ich gebe auch die Anleitung.
Der Crime-Counter geht wieder hoch.
Ich weiß nicht, ob das sogar Crime ist. Sag's einfach. Und zwar, ich habe mir, da ich rausgekriegt habe, dass auf einem amerikanischen Store die Brutal Legend-Demo schon länger draußen ist, habe ich das jetzt mal so gemacht. Ich habe mir mal einen Schweizer Account gemacht für die Xbox. So quasi, dass ich den amerikanischen Inhalt ungeschnitten auch endlich bekommen kann. Zum Beispiel auch die ganzen Add-ons von zum Beispiel Gears of War. Das muss man piepsen? Muss man Gears of War piepsen?
Nee.
Also, Peeps of Peeps 2. Nee,
pass mal, ja? Gears of War musst du Pupsgeräusche machen. Einfach wegen Gears of War.
Ah, wegen Lancen auch? Okay. Ja, nee also
generell.
Okay, ja. 2. Und da folgendermaßen, die Anleitung dazu ist, bitte die Konsole auf Schweiz schalten, dass ihr euch in der Schweiz befindet. Dann erstellt ihr euch einen neuen Account. Gebt am besten weder Kreditkarte noch Telefonnummer ein. Es ist eigentlich wirklich simpel. Wichtig ist nur, dass die Konsole vorher auf Schweiz gestellt ist und ihr dann quasi auch nach dem Erstellen des Accounts in der Region, also während der Erstellung auch bitte angebt, dass ihr halt in USA-Schweiz zum Beispiel wohnt und USA nirgendwo irgendwie.
USA-Schweiz, ja, davon.
Ja, liegt da nebeneinander. Ja. Ist ja eigentlich dasselbe. Ja. Und,
haben Sie da so ein bisschen Ihre Invasionspläne geteasert?
Naja, nein, kurz, um das noch fertig zu machen. Und auf jeden Fall so funktioniert es. Also bitte die Konsole vorher auf Schweiz stellen, weil die IP wird nämlich gecheckt quasi, wenn ihr euren Account erstellt. Klar ist natürlich nur, ihr könnt natürlich nicht euren alten Gamerscore auf den neuen Dings draufbringen. Was man jetzt mal probieren könnte, ist quasi, ich lade mir Content runter mit meinem einen Account, kann ich den auf dem anderen Account nutzen? Ich glaube fast nicht.
Nein.
Ich glaube auch nicht. Aber zumindest kommt man halt an Sachen dran, wie zum Beispiel Family Guy kannst du dir angucken, zum Beispiel auf der amerikanischen Xbox Live. Ich wollte noch mal kurz vielleicht auf unsere Webseite hinweisen, nachdem ich jetzt hier auch eine Möglichkeit habe, in die Millionenmassen meine Infos rauszuhauen. Und zwar unsere Seite twisted-bytes.de ist jetzt erreichbar. Man kann da drauf gehen, noch nicht viel machen. Aber man kann sich zum Beispiel unser erstes Interview angucken, was wir mit gametv.com gegeben haben. Dort ist ein Link auf die Seite. Die Jungs sind echt cool drauf. Da könnt ihr unser Interview lesen. über unsere Machtpläne für die nächsten 3 Jahre mal reinschauen. Und ja, da möchte ich doch einfach mal dezent darauf hinweisen, hier an der Stelle.
Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit unserem doch sehr sternenreichen Interview und unserem nicht ganz so sternenreichen Gequatsche hinterher und währenddessen und im Audiokommentar. Wem das alles perverserweise irgendwie gefallen mag, hatte, war, wurde, der kann uns auch weiterhin genießen auf blaquadrat.de, wo ihr jetzt wahrscheinlich gerade seid und das hört. Also sehr, sehr sinnlos, das hier zu sagen. Wenn ihr dort auf Community klickt, kommt ihr in unsere Xing-Community. Das ist ein Teil von Games, Gamers und Game Developers. So heißt die Gruppe auf Xing, wo sich ein paar tausend Gamer treffen und gegenseitig die Köpfe einhauen. Und ansonsten gibt es uns auf Twitter, oder genauer gesagt mich, Daniel Faos mit PH, auf Twitter. Und den Lex gibt es leider nur in dem loserigen Facebook, wo keine Sau jemals hinguckt, aber er ist da. Er hält die Stellung.
Das lasse ich mal so stehen. Darf ich noch auf unser neues Feature vielleicht hinweisen? Und zwar, ab jetzt hört ihr nicht mehr nur das langweilige, nein, ist nicht langweilig, das total eingängige und Orbo-mäßige Outro von uns, sondern ihr könnt auch noch kurz nach unserem Interview reinhören und da kriegt ihr die schlechtesten Outtakes des aktuellen Podcasts.
Genau,
noch nur mal die schlechtesten. Auf die Ohren. Nur die schlechtesten. Für unsere Hörer nur das Schlechteste.
Also, falls ihr das jetzt nicht versteht, die guten Outtakes, das ist das Eigentliche,
das was ihr hört. Das ist der Podcast.
Genau. Genau. Und die schlechten Outtakes, das sind die es leider nur nach den Nachspann schaffen.
Ja.
Und wenn wir jemals was Gutes, was nicht ein Outtake ist, bewirken sollten, dann werdet ihr das als Sondersendung genießen dürfen.
Genau. Ja, wenn mal wirklich was Schlaues bei rumkommt.
Ja, aber bisher keine Chance. Ihr kennt vielleicht so Goldgräber, die da so ewig mit ihrem Sieb im Dreck rumschachern, das sind wir.
Mhm.
Ja, jetzt gucken wir mal, was wir nächstes Mal aufreißen. Toppen werden wir so schnell wahrscheinlich nicht, aber ich werde gleich morgen mal den Krabbelpeter anrufen, ob da nicht was geht. Ich schicke ihm Fotos von mir, wie er mich in die Hose fasst. Und dann ist es all about the touch.
It's all about touching. Mach Daniel, in diesem Sinne. Linke, linke. Ich habe ein neues Wort für Kacken gehen.
Alter. Super, das ist so schön.
Willst du hören?
Ja.
Ja, und zwar, Alter, Lancen oder einen Lancer-Abseil. Weißt du, Lancer, das Teil von Gears of War, die Kettensäge, das Kettensägenmaschinengewehr. Lancen ist doch voll geil, ich geh mal Lancen, ey. Hallo?
Ich glaube, das schneide ich raus.
So, Lancen? Ich wette mit dir, in einem Jahr sagt jeder Lancen dazu.
Bestimmt. Herzlich willkommen bei den Outtakes.